Wie viele Dimensionen gibt es eigentlich? Der Physiker Burkhard Heim war sich sicher, mindestens 6. Und zu diesem spannenden Themenfeld haben wir uns heute einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich den Hannes Schmidt. Hannes hat sich schon seit über 10 Jahren sehr intensiv mit Burkhard Heim auseinandergesetzt. Und weil ich selber da auch schon nicht so tief in die Materie eingestiegen bin, habe ich mir natürlich Moderationsverstärkung geholt in Form von unserem lieben Götz. Und auch Charles ist mit dabei. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei Barcode in 6D und Farbe. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, ja, zu einem wirklich spannenden Thema. Nämlich, wir wollen heute über den Physiker Burkhard Heim sprechen. Und Hannes, wir haben dich eingeladen, weil du diesen Mann und sein Lebenswerk schon seit 10 Jahren intensiv studierst und uns da heute hoffentlich in das physikalische Weltbild des Burkhard Heim ein bisschen einführen kannst, ja, auch für den physikalischen Laien. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Schön, dass du da bist und natürlich auch euch beiden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ich werde mich redlich bemühen. Ihr müsst mir ein bisschen helfen, also mich auf den Teppich bringen, wenn es zu abstrakt wird oder zu abgehoben.
Ja.
Genau, also ich beschäftige mich seit mindestens 10 Jahren, würde ich sagen, mit dem Heim. Also vor 10 Jahren, würde ich sagen, habe ich es ernsthaft begonnen. Davor immer mal schon so wieder, aber wenn man anfängt, dann ist es erstmal entmutigend, weil das ist so ein Wust Fachliteratur, der ganz schwer zu durchdringen ist, also auch für die Fachleute. Und da muss man sich erstmal einiges aneignen. Dann schreibt er in seinem eigenen Stil, in seiner eigenen Sprache. Und letztendlich läuft das auf ganz fantastische Sachen heraus. Und der Mann selber war ja auch hochinteressant. Und ich habe mich jetzt seit 2 Jahren es zur Aufgabe gemacht, das in Form von eines YouTube-Kanals so aufzubereiten, dass es eben ja hoffentlich allgemein verständlicher wird und dieses großartige Lebenswerk auch nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, zumal kaum jemand Burkhard Heim kennt. Es ist, also, sag mal, im Alltag.
Ich warte seit 10 Jahren auf die biografische Verfilmung, ehrlich gesagt, weil das ist ja filmreifer Stoff.
Absolut.
Die Person an sich, vielleicht sprechen wir kurz erst nochmal.
Als 10-Jähriger wollte er Raketenbauer werden. Und ja, genau. Was hat er da erfunden?
Vor allem gibt es ja auch viele Mythen rund um Burkhard Heim.
Und wann hat er denn gelebt? Also für viele Zuschauer, die ihn wirklich gar nicht kennen, dass wir das erstmal einordnen.
1925 bis 2001.
Ja.
Also hätte mein Großvater sein können. Mhm. Mein Großvater war Jahrgang 28. Hätte mein Großvater sein können, ja.
Genau, also diese Generation.
Ist im Dritten Reich aufgewachsen, im Grunde genommen. Noch regulär eingezogen worden mit 18 zum Kriegsdienst. Und ja, was man eigentlich als erstes erwähnen muss bei ihm ist, er hatte dann im Alter von 19 Jahren einen schweren Unfall, nicht kriegsbedingt, sondern im Labor mit Sprengstoff. Er verlor beide Hände und fast das gesamte Seh- und Hörvermögen. Also war schwer behindert danach. Und trotzdem hat er all das geschafft, was er nachher produziert hat. Also hat sich mit unglaublicher Willenskraft zurück ein Leben aufgebaut und hat relativ normal gelebt eigentlich. Natürlich mit viel Hilfe von seinem Vater und dem Rest seiner Familie, dann von seiner Frau, hat Zeit seines Lebens alles diktiert, was er gedacht hat. Mhm. Und das ist so ein Teil seines Mythos, kann man sagen. Also viele bewundern ja den
Stephen Hawking.
Ich habe den Namen schon vergessen, weil ich ihn so uninteressant finde.
Ja, ja, aber du meinst ihn doch, oder?
Ich meine ihn, Nee, der hat wirklich nichts hinterlassen, was groß in die Annalen eingehen müsste.
Ja.
Er saß im Rollstuhl, konnte sich auch nur mit dem Computer so kommunizieren. Heim hat mindestens ebenso viele Schwierigkeiten gehabt wie der Hawking. Und hat wesentlich mehr hinterlassen, einfach an neuen Gedanken. Es gibt in der Physik seit 50 Jahren keine neuen Gedanken mehr. Seit Einstein steht es still im Bereich Gravitation. In der Teilchenphysik steht es still seit Anfang der 60er. Also seit über 50 Jahren gibt es keine Neuerungen. Und alles, was uns verkauft wird heute als Higgs-Teilchen entdeckt, Gottesteilchen und bla 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 und wieder Nobelpreis für Quantenphysik.
Ausdifferenzierung.
Ausdifferenzierung von Sachen, die schon da waren und die wirklich Jahrzehnte alt sind.
Ja. Ja, und er wurde im Prinzip nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen von seinen Kollegen oder auch ne, seinem Diplom, ne, Weizsäcker, der hat ja, Schriften gar nicht erst angenommen.
Von Weizsäcker, da ne? ist die, ein guter Freund von mir, hat sich nach Heims Tod mal mit seiner Frau getroffen, seiner Witwe.
Mhm. Von Karl Friedrich? Oder von Heim?
Von Heim.
Okay.
Er hat sich mit Gerda Heim getroffen und die hat ihm folgende Geschichte erzählt. Sie war mal zusammen mit Heim im Institut, als er damals Diplomarbeit gemacht hat unter Werner Heisenberg. Und sie war im Nebenraum, als sie den Heisenberg sagen gehört hat zu seinem Assistenten, den dürfen wir nicht hochkommen lassen, der macht uns kaputt.
Darum.
Das ist eine krasse Aussage, wenn ja, das stimmt.
Das ist Wissenschaft, so wird Wissenschaft seit Jahrzehnten betrieben. Ja, seit Jahrzehnten, dass die, die wirklich etwas Neues bringen, dass die weggebissen bzw. ignoriert werden. Ja, die dürfen nicht veröffentlichen. Und, ne, also wenn man die Liste anguckt, was, wo er veröffentlichen wollte und abgewiesen wurde.
Ja,
also natürlich. Das spricht eine eigene Sprache.
Ich glaube auch, dass er seiner Zeit, also dass er seiner Zeit voraus war, ist klar. Aber rein vom Typ her hätte er wahrscheinlich heute mehr Erfolg. Es gibt das Internet, es gibt alternative Medien, es gäbe noch andere Plattformen, um irgendwie seine Ideen zu transportieren. Aber damals, wenn wir an die 50er, 60er, 70er Jahre denken, da war man ja wirklich auf die Institution völlig angewiesen und konnte sehr, sehr schwer außerhalb der gängigen Wege und der Hierarchien eigentlich sich irgendwie erfolgreich positionieren. Ne?
Na gut, er hat sich beholfen. Also zu dem Zeitpunkt, Heisenberg war natürlich Institutsleiter. Der konnte es gedanklich überhaupt nicht zulassen, dass da einer seiner Studenten was Besseres erfunden hat als er. Es war nicht das erste Mal, dass die aneinander geraten sind. Ich glaube, das erste Mal haben die sich getroffen, da war Heim 17 und hat damals ging es noch über Sprengstoffe. Von dem Thema wurde er durch seinen Unfall geheilt, würde ich fast sagen. Später hat er dann, womit er zum ersten Mal richtig bekannt wurde, war, dass er in den 50er Jahren, als er noch studiert hat, hat er begonnen, Vorträge zu halten über eine einheitliche Feldtheorie. Das ist der heilige Gral, den heute immer noch die gesamte Physik sucht, die gesamte Mainstream-Physik, also Gravitation und Quantenphysik und Elektromagnetismus, alles.
Die Weltformel.
Die Weltformel. Hat immer noch keiner, außer Heim in Klammern. Damals hatte er sich die erste Gedanken gemacht und ist darauf gekommen, wenn das funktioniert, so wie ich das denke, dann muss es möglich sein, Gravitation künstlich zu erzeugen.
Und aufzuheben, im Prinzip.
Und ja, nicht nur, ja, ich würde sagen, künstlich zu erzeugen.
Okay, ja.
Und daraus würden, ja, müsste man Fluggeräte konstruieren können, die sehr interessante Eigenschaften haben. Zum Beispiel aus dem Stand von null auf zigtausend km/h beschleunigen.
Mhm. Oder ohne dass die Menschen, die drin sind, das merken.
Ohne dass irgendwas also, da drin was merkt. Zum Vergleich, oder bei solchen Geschwindigkeiten um die Ecke fliegen. Genau das, was wir
von UFOs kennen.
Genau, was wir von UFOs kennen, ja. Wo man ja ausgerechnet hat, diese also von Radaraufzeichnung hat man ausgerechnet 5000 G oder mehrere tausend G.
Würde keiner
in der Größenordnung. Zum Vergleich, ein gesunder junger Kampfpilot hält 8 bis 9 G aus für kurze Zeit.
Ja.
Der Eurofighter zerbricht bei 20 G, allein von den Materialeigenschaften. Also das muss was ganz anderes sein.
Also vielleicht kurz für die Zuschauer, die jetzt gerade nur Bahnhof verstehen. Es gibt Radaraufzeichnungen von sogenannten unbekannten Flugobjekten, unidentifizierte. Jetzt sind es ja UAPs, hat man ja umbenannt. Aber auf jeden Fall irgendwelche Sachen, von denen man nicht weiß, was es ist, aber die auf Radarzeichnungen Spuren hinterlassen haben und dann sich eben mit ungeheuren Machtgeschwindigkeiten und Bewegungen im quasi wie so ein Hase, der einen Haken schlägt, aber das eben in der Luft, was weder also irdische Technologie, die uns bekannt ist,
never
leisten könnte. Ja? Deswegen spekulieren halt viele, da könnten Außerirdische eine Rolle spielen oder wie auch immer. Aber genau das ist das, was mit der Weltformel, hast du in Anführungsstrichen gesagt, Burkhard Heims Theorie erklären würde. Also das ist physikalisch, theoretisch machbar.
Er hat damit erstmal erklärt, überhaupt das Prinzip Trägheit. Trägheit ist ein wesentliches eine wesentliche Eigenschaft von Materie offensichtlich. Materie hat zwei Eigenschaften, sie ist schwer und sie ist träge. Und beides kann man eigentlich, ja, man kann sagen, ja, es ist da, aber man kennt keine tiefere Ursache. Was okay ist, weil man kann den Dingen nicht unendlich weit auf den Grund gehen. Das ist infiniter Regress. Aber nun gut, Heim hat in den 50er Jahren solche Eigenschaften vorausgesagt. Ich glaube, er hat sich damals auch nicht großartig mit dem UFO-Thema beschäftigt. Das haben andere später an ihn herangetragen. Er hat einfach nur gesagt, man müsste Gravitation künstlich erzeugen können und das Gefährt hätte die und die Eigenschaften. Und es gab damals in der Presse, im Spiegel und im Stern, heute schreiben die, wir wissen, was die heute schreiben, aber damals schrieben die dann wirklich fantastische Sachen, so uns steht ein neues Zeitalter der Raumfahrt bevor. Da wurden dann Zeichnungen gemacht, Modelle von so, ja, wirklich von UFO-artigen Fluggeräten, die dann, wo man dann sagte, also zum Mars in 2 Stunden oder sowas. Ja, und damit wurde Heim bekannt. Und seine Professoren, um das noch kurz abzuschließen, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker, die waren unglaublich sauer, weil man beschäftigte sich damit natürlich nicht. Und ja, jetzt muss ich eigentlich einen Schritt zurückgehen. Alleine das Thema Raketenwissenschaft, das war Anfang der 50er Jahre in Deutschland noch unseriös. Also 1957 kam Sputnik, ja, und die Amerikaner haben sowieso längst experimentiert. Aber in Deutschland wurde das noch von der akademischen Elite abgelehnt, weil man das nicht für anständig hielt. Schwer vorstellbar, aber
wegen der eigenen Geschichte.
Wegen der V1 und V2-Geschichte.
Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das war sogar nicht mal richtig bekannt. Das war einfach nur, man dachte, es würden Satellitenbahnen könnten nicht stabil gehalten werden. Aus rein theoretischen Gründen.
Man wusste es schlichtweg nicht.
Man wusste es schlichtweg nicht, ja. Es ist enttäuschend, dass man immer wieder hört von den Leuten, von denen wir erwarten, sie müssten vorausdenken und neue Ideen in die Welt bringen, dass die als erstes reflexartig sagen, nein, geht nicht, kann nicht gehen. Mhm. Weil wir haben uns so viele Theorien überlegt, die sagen, nein, das geht nicht. Die Theorie ist immer nur ein Abbild von dem, was wir von Realität wahrnehmen. Und sie ist nie mit der Realität selber zu verwechseln. Mhm. Nun kommt ein Heim und hat eine neue Theorie. Und die widerspricht natürlich den alten Theorien in Teilen. Zumindest aus Sicht der alten Theorie, die widersprechen denen. Aber es sind beides nur Bilder. Und eigentlich müsste man die Bilder vergleichen und anhand der Realität, der realen Welterfahrung, die wir machen, entscheiden, welches ist besser.
Ich finde ja auch vor allem jetzt mal ganz spannend, mal kurz als kurzer Exkurs ins Politische, dass dieses ganze UFO-Thema dann ja auf zwei ganz unterschiedlichen Bahnen irgendwie auf Deutschland zurückgeht. Zum einen diese ganzen Gerüchte rund um irgendwelche Reichsflugscheiben und ob es eine Geheimtechnologie der Nazis gab und dann unabhängig davon in den 50er Jahren Burkhard Heim mit seinen theoretischen Überlegungen. Also egal, wie man das Thema angeht, man kommt nicht drumherum irgendwie im UFO-Narrativ Deutschland der 40er, 50er Jahre zu erwähnen. Ne? Das finde ich einfach nur kurios.
Ja gut, inwiefern die anderen Geschichten, kann man sich natürlich drüber streiten, aber ja, es ist interessant, dass Heim, dass es einen deutschen Forscher gab, der in die Richtung gedacht hat. Und heute, wenn wir wissen, was in den USA geschieht heute, weiß nicht, was ich jetzt in der Allgemeinheit voraussetzen kann, also es ist ja sehr gelockert worden, es ist nicht mehr ein No-Go, über das Thema UAPs zu sprechen in den USA heutzutage, in Deutschland immer noch. Der Spiegel sagt immer, ja, die haben sich alle geirrt, die Experten, und da sitzen zwar sehr geschulte Leute an den Radarschirmen, aber aber die haben sich bestimmt geirrt, so nach dem Motto.
Also dass es keine UFOs gibt.
Dass es keine UFOs gibt. Ja gut, damals gab es tatsächlich offenbar Interesse an Heim von ausländischen Geheimdiensten. Das ist tatsächlich.
Jetzt wird's spannend.
Das ist tatsächlich dokumentiert. Der hatte teilweise, also nach diesen Vorträgen, die er gehalten hat, offenbar hatte man in den USA und auch in der Sowjetunion, war man auf das Thema aufmerksam geworden natürlich. Die Geräte schwebten ja über Atomanlagen immerhin. Also ja, irgendwas, irgendwie muss man ja herausfinden, was damit ist. Und sowieso, wenn es um neue Technologien geht, das Militär war immer sehr interessiert daran, zumindest bei den Großmächten. Und es schien wohl so, dass die, dass teilweise ausländische Agenten bei Heim ums Haus geschlichen sind. Der hatte teilweise eine Zeit lang Polizeischutz bei sich. Ist dann irgendwann im Sande verlaufen, weil die selber das nicht verstanden haben, was er meinte. Aber das war tatsächlich in den 50er, Anfang der 60er Jahren noch so.
Aber vor allem, das ist jetzt das, was wir wissen. Das ist ja schon spannend, ohne dass ich jetzt irgendwelche Behauptungen in die Welt setzen will. Aber ich glaube, eins steht auch fest, es gibt immer eine offizielle oder eine überlieferte Version. Und dann gibt es noch irgendwelche Sachen, die man nicht im Geschichtsbuch finden würde. Da können wir nur Rätsel raten. Aber das macht es für mich echt sehr interessant. Objektive
Wahrheit und wahrgenommene Wahrheit halt.
Ja.
Du weißt nie immer alles. Aber, weil du gerade gesagt hattest, die haben das wahrscheinlich selber nicht verstanden. Hat denn das irgendjemand verstanden? Das ist ja die große Frage. Also Burkhard Heim selber wird das, was er sozusagen als Gedanke geäußert hat, hat sich das die Mainstream-Wissenschaft überhaupt jemals irgendwie angeschaut oder nur oberflächlich abgeurteilt?
Wenn sich heute die Mainstream-Wissenschaft das anschaut, dann wird es meistens oberflächlich abgeurteilt. Das war aber anders. Heim war ja bekannt damals durch seine aufsehenerregenden Vorträge. Und der hatte, es gab es da diese Anfeindungen von Werner Heisenberg und anderen, die ihn also nicht für voll genommen haben. Aber er hatte durchaus Unterstützer, auch hochkarätige Unterstützer. Also Karl Friedrich von Weizsäcker hat nachher durchaus viel von ihm gehalten. Professores Hora, Lyra und gab einige, die lange Zeit ihn auch unterstützt haben, mindestens moralisch, ihm auch angeboten hatten, dass sie seine Arbeiten mal prüfen und sowas, was er leider nicht wollte.
Warum nicht? Also er ist gar nicht den offiziellen Weg gegangen, dass man jetzt irgendwie bei Papp irgendwas da hochlädt. Ich meine, damals sowieso
nicht.
Aber hat er überhaupt
wollte schon
eingereicht?
Nein. Ja. Also er hatte so seine, war nicht perfekt oder nicht ganz unschuldig an seiner an so wie es gekommen ist. Ich sage jetzt erstmal an der Stelle weiter. Er hat sich dann relativ zurückgezogen. Die gesamten 60er, Anfang der 70er Jahre im Prinzip. Hat im stillen Kämmerlein, kann man sagen, an seiner Theorie gearbeitet. Muss dazu sagen, er hatte natürlich durch seine Handicaps, war er immer wieder, er musste sich operieren lassen, zigmal an Augen und Ohren, um das irgendwie noch zu erhalten. Er konnte ja, er hatte Spaltenarme, das heißt zwischen Elle und Speiche wird so ein Schnitt gemacht und dann hat man so zwei rudimentäre Finger, da konnte er ein Stück Kreide mitgreifen oder auch Klopapier. Er konnte mit einem sehr starken Vergrößerungsglas sehen und er konnte hören, wenn man laut sprach. Ich weiß nicht, ob es damals schon gute Hörgeräte gab. Auf jeden Fall, es ging schon irgendwas. Aber das war, schon ein schwerer Weg für ihn dahin. Was ihn auch immer wieder zurückgeworfen hatte. Gut, er hat dann seine Theorien entwickelt, lange Zeit. Wollte sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Vielleicht aufgrund seiner Erfahrung mit, dass da offenbar Leute ihm das auch klauen wollten. Mhm. Das wollte er also nicht öffentlich machen. Vielleicht war es auch so ein bisschen fachliche Eitelkeit, von wegen, ja, er will da die Leute, die ihn verspottet haben, den will er das nicht vor die Füße werfen, sozusagen.
Ja, vor allem, ich meine, A, wissen wir, dass hochbegabte Physiker eh ein bisschen exzentrisch sind und B, jemand mit so einem schweren Unfall und dem damit verbundenen Trauma und einer Schwerstbehinderung ist vielleicht ja auch irgendwie nochmal ein bisschen eigenartiger oder verschrobener, sagen wir mal irgendwie so. Das macht für mich schon Sinn, dass er da vielleicht ein spezieller Typ war oder ist nachvollziehbar.
Also das ist der, also er war sozial nicht socially awkward. Mhm, also der war nicht, manche sagen, ja, der war bestimmt autistisch oder so. Überhaupt nicht. Der war, war ein ziemlicher Frauenheld eigentlich. Komischerweise hat sein Unfall ihm das nicht irgendwie aus dem Kopf getrieben. Der hat nach wie vor alle Frauen angebaggert, die ihm, also wurde mir erzählt.
War ja auch verheiratet, ne?
War auch verheiratet. Und also daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Viele beschreiben ihn als sehr, sehr umgänglich. Ich konnte ihn ja leider nicht selber kennenlernen, aber ich denke, daran hat es nicht gelegen. Er konnte aber natürlich schlecht mit anderen zusammenarbeiten. Sonst wäre er vielleicht auch an dem Institut geblieben. Aber er konnte halt nicht irgendwie, wenn jemand vorne was erzählt hat und an der Tafel geschrieben, da konnte er nicht folgen einfach. Das musste ihm laut vorgelesen werden oder musste da ganz, ganz nah dran sein, wie auch immer.
Was mich interessieren würde, wovon hat er dann seinen Lebensunterhalt bestritten?
Die Firma MBB hat ihn lange finanziert, weil...
Das ist Schmidt, Belko, Blum.
Genau. Großer Luftfahrt...
Also Messerschmitt, der Rüstungs...
Ja, ja, genau. Ja. Luftfahrtkonzern.
2000 Mark, glaube ich, zwischenzeitlich, ne? Pro Monat.
War damals, als Berater. War damals viel,
ja,
Geld, genau.
Und das ist ja auch interessant, dass jemand, der so theoretische Überlegungen zu solchen extravaganten Antriebsformen in die Welt setzt, dann von einem Rüstungskonzern.
Ja, die wollten die Ersten sein. Die wollten die Ersten sein. Das haben die schon ganz weitsichtig und unternehmerisch auch klug. Haben die das eingefehlt? Das war ja nicht viel Geld für die, aber die haben sich gedacht, wenn da jemand sowas tatsächlich da die Grundprinzipien wenigstens legt, dann wollen wir dabei sein.
Messerschmitt hat ja auch im Zweiten Weltkrieg die ersten Düsenkampfflugzeuge gebaut.
Richtig.
Nicht entwickelt, das hat, glaube ich, ein Engländer, aber sie haben es gebaut.
Sie haben es gebaut, ja.
Ja. Also sie waren in der Zeit schon, was Technologien angeht, ja ein Rüstungskonzern, der da ganz weit vorne war. Ja.
Genau.
Vielleicht hat er auch deswegen nie was veröffentlicht, weil er wusste, wenn ich das veröffentliche, dann sind die jetzt als erstes zu Potte kommen, die Rüstungsindustrie, und das kann schrecklich nach hinten losgehen.
Oder ich stelle mal eine ganz fiese These in den Raum, der hat richtig krasse Sachen denen einfach verkauft und die hatten das Exklusivrecht. Reine Spekulation.
Und das, was jetzt hier rumfliegt und Haken schlägt am Himmel, beruht sozusagen auf seiner Technologie.
Wer weiß. Ich sage nicht, dass ich sowas glaube. Ich mache das echt nur als Gedankenexperiment.
Das
wäre ja denkbar, dass die an ihn rangetreten sind und da irgendwie unter der Hand noch irgendwas verkaufe. Das würde jetzt natürlich sein Ansehen wahrscheinlich so ein bisschen schmälern, aber zumindest als Überlegung halte ich es für vorstellbar.
Also, ja... Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ja. Würde uns jetzt auch, glaube ich, zu weit wegführen.
Weil tatsächlich
du hast ja die 6 Dimensionen. Und das, was mich für heute hierher gezogen hat, ist, dass wir eben Jahrzehnte in der universitären Bildung, Schulbildung, ne, also im ganzen Bildungswesen, sozusagen in 3 bis 4 Dimensionen hängen geblieben sind. Mhm. Und zwar systematisch hängen geblieben worden sind, sag ich mal. Ja, also wenn man die Rockefeller Stiftung und deren Unterstützung von Universitäten sieht, was Medizinforschung angeht, ne, alle Richtungen, die materialistisch sozusagen waren, also biochemisch, ne, pharmazeutisch und so weiter, wurden unterstützt. Alle, die den alten Ansatz, sprich Körper-Geist-Seele-Komplex, hatten, nicht unterstützt. Das heißt, Materialismus seit locker 100 Jahren. Obwohl die Quantenphysik vor 100 Jahren sozusagen das Tor weit geöffnet hatte, dass das Bewusstsein Einfluss auf das Experiment hat. Also das Bewusstsein eingeführt und im gleichen Moment Biologie, Medizin, andere Wissenschaften biegen links und rechts ab in den Materialismus. Und deswegen fände ich es wichtig, dass wir auch eben über diese 6 Dimensionen sprechen, gerade 5 und 6, die ja eben nicht materieller Natur sind und aber so einen Einfluss auf unser Leben haben.
Ja, ich würde trotzdem vielleicht ganz unten anfangen. Ja.
Ganz unten.
Bei den unteren Dimensionen auch mal überhaupt. Ja. Noch mal was ist überhaupt eine Dimension? Das ist ja ein Begriff, mit dem man so leichtfertig um sich schmeißt, aber im philosophischen oder vor allem dann physischen Kontext. Was versteht man darunter?
Der Begriff ist nicht patentiert, will ich am Anfang sagen. Also man kann ihn, er hat alle möglichen Bedeutungen.
Ja.
Im physikalischen Sinne ist es die Anzahl der Reihen und Spalten in einem Tensor, der eine...
Das bin ich schon raus.
Ja, weil,
bei Spalten oder bei Reihen?
aber das ist die Definition. Ne? Das ist die Anzahl der Reihen und Spalten in einem Energiedichte-Tensor.
Das Wort?
Energiedichte-Tensor. Lass uns nur kurz eingeworfen, darum, um zu sagen, da gibt es eine klare Definition. Was es ist. Und wenn man jetzt über Heimtheorie spricht, dann sind das sind Dimensionen, ganz klare physikalische Dimensionen, die gleichberechtigt sind mit Raum und Zeit. Spätestens seit Einstein weiß jeder, oder Einstein hat es eigentlich nicht erfunden, aber Einsteins Theorie basiert auf der Annahme, Raum und Zeit sind ein einheitliches Ganzes. Das ist miteinander verknüpft. Es ist nicht zu trennen. Mhm. Und jetzt sagt Heim kommt Heim und sagt, das sind eigentlich nicht vier, sondern sechs Dimensionen. Und die sind auch alle miteinander verknüpft, ist ein einheitliches Ganzes. Und diese beiden zusätzlichen Dimensionen, die sind einfach etwas, ein Bestandteil der Welt, mit dem wir, der alles durchdringt, was wir haben, was wir sind und den wir einfach nie auf die Idee gekommen sind, so zu nennen oder als Dimension zu bezeichnen. Es gibt eine gute Analogie. Gehen wir ein paar hundert Jahre zurück und beschäftigen uns mal mit dem Begriff Zeit. Vielleicht, wenn man in der großen Stadt wohnte, dann gab es eine Kirchturmuhr, die ist mehr oder weniger genau gegangen. Aber Zeit, ja, das war eigentlich etwas ziemlich Plastisches. Es gab die Jahreszeiten, es gab die Tageszeiten, das hatte auch mehr diesen zyklischen Charakter, nicht diesen linearen. Mhm. Und erst in der, so mit Newton und Descartes kam der Gedanke auf, wir könnten Zeit ja, wenn wir das Ganze mal wissenschaftlich, rational sehen, dann tun wir mal so, als sei Zeit eine Linie. Und wir sehen das als Koordinatenachse und schreiben da dran eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden und so weiter. So wie wir es heute ganz normal aus dem Physikunterricht kennen. Aber das war neu damals. Und dann hatte man die Zeit gewissermaßen geometrisiert.
Gebändigt.
Man konnte sie aufzeichnen. Und jetzt kommt Heim und macht das mit zwei anderen Sachen in unserer Welt. Das eine ist die Struktur der Dinge, das andere ist ihr Ziel.
Wow.
Bei der Struktur, finde ich, kann man noch mitgehen. Beim Ziel wird es schwierig, weil ich finde, beim Ziel schwingt vielleicht so die Sinnfrage mit. Ja. Und das wird spannend.
Aber genau darum geht es.
Ja. In einer Welt, die vor Sinnlosigkeit nur so trieft.
Gehen wir mal noch auf die Struktur. Jetzt, ja. Was ist da drunter zu verstehen?
Alles, was wir haben, hat irgendwie Struktur.
Ist das in Bezug auf Schwingungen, morphogenetische Felder, ja. in diese Richtung gedacht?
Hat dann damit zu tun, genau.
Kann man sagen.
Kann man so sagen. Erstmal nehmen wir das Glas hier. Hat eine Struktur. Mhm. Ich will es jetzt nicht vorführen, aber ich könnte es runterfallen lassen.
Wir können uns vorstellen, was passiert.
Ist die Struktur minderwertig von dem Glas. Und die Scherben haben dann eine... man kann es mit dem Begriff der Entropie verknüpfen. Entropie als Maß für Ordnung bzw. Unordnung der Dinge oder im Universum. Wenn ich jetzt die Entropie des Glases erhöhe, indem ich es zerstöre, dann habe ich dessen Struktur vermindert. Mhm. Und das kann man in allen möglichen anderen Beispielen sich vorstellen. Also die
Entropie bedeutet Ordnung.
Unordnung.
Oder Unordnung, ja. Also je höher die Entropie, desto höher ist die Unordnung. Ja. Das heißt, eine geringe Entropie ist ein hoher Ordnungsgrad und der ist aber verbunden mit einem hohen Energieaufwand.
Ja. Sagt man.
Und ist es nicht so, dass man davon ausgeht, dass im Universum die Entropie zunimmt?
Das ist die eine Version.
Ja, also so habe ich es mal gelesen, so populär, in irgendeinem populärwissenschaftlichen Physikbuch.
Das ist der
die Sinnlosigkeit.
Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, genau. Der wird in der klassischen Physik so angenommen. Heim durchbricht ihn zu einem gewissen Grade. Gut, jetzt haben wir jedes Ding, das wir hier irgendwie haben in unserer Umwelt, dem können wir sagen, es hat eine bestimmte Struktur. Und nun ist die Frage natürlich, wie ordnen wir das? Wir haben ja gesagt, wir zeichnen eine Koordinatenachse. Muss ich nachher wieder relativieren, diesen Begriff Achse, weil das ist dann wieder, das ist natürlich eine eindimensionale Vorstellung. Da hat Heim sich sage ich später was zu. Jetzt haben wir unbelebte Gegenstände, wie das, was wir hier so um uns haben. Wir haben auch belebte Materie, hier am Tisch auch sitzen, offensichtlich. Wir haben auch ganz abgesehen von der lebenden Materie, wir haben irgendetwas, das diese lebende Materie steuert.
Beseelt.
Beseelt, genau. Mhm. Jetzt sagt man zeitgenössisch, ja, das sitzt irgendwie im Kopf. Aber wenn man das Gehirn jetzt, das Gehirn untersucht, seziert, man findet nichts.
Nichts. Und wird auch nichts finden.
Und man wird auch nichts finden. Weil das, was unsere Psyche ausmacht, das kann man weder in Raum noch Zeit lokalisieren. Aber man kann es als Struktur lokalisieren. In der fünften und dann auch in der sechsten Dimension. Mhm. Wir haben also einen Bestand, einen Teil der Welt, in dem ist das Zuhause, was wir aus unserem klassischen Denken, unserem klassischen physikalischen Denken, als ja maximal als Epiphänomen.
Also Folge.
Ich habe eine wichtige Frage. Vielleicht ist sie zu früh. Wo würde man die beiden Welten oder Wirklichkeitsbereiche oder Dimensionen dort verorten, die der Zahlen, der reinen Zahlen, der Mathematik und das, was Platon die Ideenwelt nannte? Wo würde man das dann in der heimischen Dimensionenlehre übersetzt wiederfinden?
Die Ideenwelt ist genau diese fünfte Dimension.
Das kann man gleichsetzen schon?
Ja.
Okay.
Die Zahlen, da müsste ich fast ein bisschen drüber nachdenken, könnte ich jetzt nicht so sagen.
Ist das die? Also da würde ich intuitiv sagen, ebenso. Weil Zahlen, ne, Proportionen,
und Frequenzen. Du kannst sagen, Zahlen ist eine Idee. Ja, so könnte man, ne,
Frequenzen,
sagen.
Frequenzen, Proportionen. Und wenn ich jetzt nur den goldenen Schnitt sehe, oder die Zahl Phi, oder den Buchstaben Phi, 1,618 oder so, ist ja dem ganzen Leben innewohnend, ne, diese Struktur.
Ja.
So, also Zahlen würde ich auch in diese fünfte strukturgebende.
Aber als festgeschriebene Struktur, nicht als Erfindung des Geistes, sondern ja als vordefiniert, weil eine 4 bleibt eine 4. Das ist eine bestimmte Qualität, die sich aber niemand ausgedacht hat, sondern quasi schon wie ein Naturgesetz ja von Anfang an vorhanden ist.
Die 4 also für sich. Was mich noch interessieren würde, was ich nicht verstanden habe, du hast das Beispiel mit dem Glas, wenn du es fallen lassen und du hast gesagt, die Struktur würde dann, wenn es zerbricht, minderwertig werden. Mhm. Wenn ich das richtig.
Die Struktur würde sich. Die Strukturkoordinate sozusagen würde sinken. Mhm. Ja.
Aber jetzt ist es ja auch nur ein Glas, weil ich als Mensch diesem Gegenstand zuschreibe, ein Glas zu sein. Also diese Bedeutung Glas geben wir
dem
als Mensch.
Das ist ja gemeint mit Idee. Ja, die Idee des Glases, das ist die Struktur. Ja. Und wenn du das Glas kaputt machst, ist diese Idee auch kaputt. Ja, die Qualität der Idee sinkt. Mhm.
Da fängt es dann an, interessant zu werden oder tatsächlich kompliziert zu werden. Aber dann sage ich gleich noch etwas zu. Erstmal, um das abzuschließen.
Ja.
Wir haben diese offensichtlich eine hierarchische Ordnung in der Welt. Und die besteht aus der unbelebten Materie, der belebten Materie, der Psyche, die eben nicht materiell ist. Und darüber hinaus gibt es beim zumindest im menschlichen Dasein noch den Begriff den Bereich des Geistes.
Noosphäre, ja.
Die Noosphäre oder das Pneuma, sagte Heim, der erstmal unabhängig ist von Sinneswahrnehmungen und in der Lage ist zu abstrahieren von dem, was den reinen Austauschprozesse zwischen Körper und Psyche anbelangt. Also
wie unterscheidet er Psyche von diesem geistigen Bereich genau?
Durch die Reflexion über die Psyche. Die Psyche ist bei ihm einfach per Definitionem abgegrenzt als das, was Sinneseindrücke aus der Körperlichkeit verarbeitet, miteinander in Korrelation setzt und daraus Reaktionen ableitet, wie der Körper wiederum reagiert. Und darüber gibt es eine Ebene, die reflektieren kann, die abstrahieren kann.
Das ist das Bewusstsein.
Also Unterbewusstsein und Da-Bewusstsein sozusagen. So das Abstrahierende ist ja beim Bewusstsein, da denken wir ja aktiv und alles andere, was sozusagen nur der Körper, Aktion, Reaktion sozusagen,
das automatisierte Prozesse. Nervensystem
sozusagen. Das läuft ja dann unterbewusst ab.
Bewusstsein ist nochmal was anderes bei ihm, das würde an der Stelle vielleicht zu weit führen. Aber erstmal gibt es noch dieses Zusätzliche über den Bereich der Psyche. Und das alles hängt eben zusammen und das alles hat eine Ordnung, entlang dieser Achse X5. Und jetzt kommen wir vielleicht zu der Achse Nummer 6, X6, der
Entelechie.
Die fünfte Dimension, die nennt er Entelechie. Nachdem das Wort ist, gibt es seither den griechischen Philosophen. Auch
von Aristoteles, wenn ich
mich von nicht Aristoteles, irre. Genau, das heißt eigentlich.
Also die Zielgerichtigkeit. Telos ist das Ziel.
Ja, das ist eine. Da wird es jetzt.
Okay.
Schwierig, weil man muss es ein bisschen auseinanderklamüsern. Ja. Er hat das die fünfte Dimension Entelechie genannt. Wörtlich heißt das so viel wie ja in sich ein Ziel haben, einen Sinn. Aber eigentlich meinte er damit Struktur. Und meinte eigentlich das, was Rupert Sheldrake mit den morphogenetischen Feldern sich ausgedacht hat. Ja. Jetzt gibt es noch die Dimension 6 und die, deren Aufgabe ist es, die Strukturen, die Evolution der Dinge zu beschreiben. Nochmal als Beispiel. Also wenn man zu IKEA fährt, dann kriegt man da Einzelteile und daraus will man ein Regal zusammenbauen oder was ich den Labortisch Burkhardt oder sowas. Mhm. Hat man eine Anleitung und da sind einzelne Stadien drauf abgebildet. Die stellen alles Zwischenstadien dar, die man beim Aufbau durchläuft. Mhm. Jedes dieser Zwischenstadien ist eine bestimmte Struktur. Mhm. Die wird man auch dann physisch vor sich haben, wenn man entsprechend begabt ist natürlich handwerklich und das nötige Werkzeug hat. Aber man muss sie in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Also von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Und man kann nicht 1, 5, 3, 10 und dann 8 machen.
Erinnert mich, muss jetzt auch spontan an die Embryonalentwicklung denken. Wäre ja auch so ein Beispiel
ganz richtig,
eigentlich.
Ja, ganz
solche Dimensionen wirken oder ich weiß nicht, ob wirken jetzt das richtige Wort
also
ist,
um das zu beschreiben. Diese formgebenden Kräfte, kann man sagen, die haben eine Zielrichtung. Das ist der Telos. Mhm. Und das ist die Dimension 6. Also auf dieser sechsten Koordinatenachse gewissermaßen kann man die Bewegung in Richtung des Zieles verorten.
Und die fünfte wären aber einfach nur, um jetzt bei den Embryonalstadien oder beim IKEA-Bauset zu bleiben, die einzelnen Zwischenschritte.
Das wären sozusagen die Augenblickaufnahmen, wie das Ganze, die man nebeneinander aufreihen kann und die aber nur einen Sinn machen. Und da ist schon das Wort Sinn, die nur dann einen Sinn machen, wenn sie in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden und ablaufen.
Also Dimension 5 ist die Idee und Dimension 6 ist dann der Bauplan, also die Reihenfolge, mit der man die Ideenwelt in ihre Form, dass es funktioniert, überhaupt erst bringt.
So. Die Dimension 6, kann man sagen, ist der Wille, es umzusetzen.
Okay. Mhm.
Aber oder die Motivation.
Jetzt habe ich eine philosophische Frage. Bedeutet das nicht, dass wir einem Determinismus mit einem vordefinierten Ende unterliegen?
Ei! Jetzt willst du was zu sagen?
Aha. Das ist eine theologische Frage, oder?
Ja, also ich glaube schon. Also beim Sheldrake, die Felder. Was sind Felder? Man nennt sie Attraktoren. Also dass die eine bestimmte Richtung... Prozesse in eine bestimmte Richtung gezogen werden. Attraktor. Mhm. So. Und das hinter der scheinbaren Welt schon ein Sinn ist, also ein Ziel, Sinn und Ziel jetzt mal fast gleich, nämlich, da kommen wir jetzt immer das Bewusstsein, sich selbst erkennen, Gnotis Seaton, der Mensch erkennt sich selbst oder erkennt das Göttliche in sich und Liebe, Théa de Chardin sagt dir sicherlich auch was, ein Evolutionsforscher, der Théa de Chardin, Teilhard de Chardin, war ein Jesuit, auch ein sehr großer Denker des letzten Jahrhunderts, der halt gesagt hat, die Verbindung, die atomare Verbindung, also selbst die atomare Verbindung würde er sich nicht scheuen, Liebe zu nennen. Also, dass Liebe Verbindung ist. Ja?
Das ist
das Endziel, Novalis, die Liebe ist das
Insofern
Endziel
interessant, ist, Freud hatte ganz ähnliche Gedanken. Freud hat 1922 dann den Todestrieb eingeführt in sein Theoriegebäude und dem auch den Eros-Trieb gegenübergestellt. Und da ging es auch viel um Einverleibung, da hat er selbst das Essen dann beschrieben, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, sind beide Triebe wirksam, weil wir es zerteilen und das ist der Todestrieb und Essen. weites Feld, ist Raum für eine eigene Sendung, musste ich nur spontan dran denken. Diese Vorstellung, also Konzepte von Liebe oder einem Liebestrieb irgendwie recht holistisch einzusetzen.
Ist gar nicht so
weit weg von vorne.
Finde ich plausibel eigentlich. Man kann auch zum Beispiel sagen, das Plus und Minus des elektrischen Feldes ist sowas wie männlich und weiblich übertragen auf viel höhere strukturelle Daseinsformen.
Ja, und wenn du die Werbesymphonie sozusagen für die Freimaurer anhört, ne, also die Zauberflöte, da gibt es ein Duett, das heißt Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit ran. Die 2 und die 3, zusammen die 5 oder die 23, wie auch immer, findest du hier Proportionen. 2:3 an fast allen Häusern aus der Zeit. Das heißt, die Verbindung, ja, also Plus und Minus, zusammenzuschauen, wo zwei in einem Hause Frieden schließen können, können sie zu dem Berg sagen, hebe dich hinfort und er wird es tun. Also das, vielleicht ist das Ziel, das männliche und weibliche Prinzip als eins.
Ich möchte daran anknüpfen mit einer Frage. Dieses Plus und Minus, wir haben es ja in den drei Raumdimensionen. Jede Raumdimension geht in zwei Richtungen. Zeit geht auch in zwei Richtungen, Vergangenheit, Zukunft. Jetzt haben wir diese Strukturdimension, diese Ideendimension. Das kann man ja auch nach einem entropischen Zustand sozusagen in zwei Richtungen denken. Hohe Entropie, geringe Entropie.
Zumindest in der unbelebten
Materie. Und da ist ja die Frage, gibt das in der Dimension 6 auch dieses Plus und Minus, was ich ja vielleicht so theologisch, philosophisch schon in diesem Teufel- und Jesus-Gedanken vielleicht auch irgendwo artikuliert.
Ja, und zwar in der, du kannst dich entwickeln in Richtung eines höheren Zustandes, eines höheren strukturellen Zustandes, das heißt einer, der reicher ist, der du mehr Entfaltung hast. Es gibt auch das Umgekehrte. Jedes Jahr siehst du, dass die Blätter aufblühen und im Winter wieder verlieren. Das ist eigentlich genauso ein Zyklus von Entfaltung des Lebens und Rückzug. Mhm. Im Subatomaren ist es noch offensichtlicher, weil da gibt es einfach völlig unparteiische, oder was heißt Subatomaren, auch schon im chemischen, im atomaren Bereich gibt es Evolution von Quantenzuständen, manche sind reversibel, manche nicht, aber da gibt es einfach, ja, oder die thermische Bewegung der Teilchen in verschiedene Richtungen und es gibt Zustände höherer Energie und geringerer Energie. Und die durchlaufen natürlich, das sind auch wiederum bestimmte Strukturzustände, aber sie bewegen sich dann eben in Richtung einer höheren Energie, einer geringeren. Heim nannte das Maxime, also Inframaxime und Extramaxime.
Ich kann noch folgen.
Was mich ein bisschen, jetzt muss ich was Provokantes fragen, ohne Heim herabwürdigen zu wollen, aber warum brauchen wir für solche Gedanken komplizierte Physik, was Platon schon gelehrt hat, und auch für die Idee, dass es einen Sinn und eine Richtung gibt, brauche ich eigentlich, finde ich, keine Formeln oder dergleichen. Also es sind auch Dinge, die Philosophie oder leisten kann oder vielleicht auch schon geleistet hat.
Finde ich vollkommen richtig, die Frage. Ich frage mich das auch manchmal. Mhm. Heim ist natürlich eine Anknüpfung an das Wissenschaftsbild, das wir haben. Vielleicht gehen wir mal auf so eine Metaebene jetzt. Heim ist die Fortsetzung, die konsequente Fortsetzung dessen, was wir als Naturwissenschaft heute sehen. Und zwar nicht Naturwissenschaft als Kanon, was im Buche steht, sondern als Methode. Ich erforsche die Welt, ich mache Erfahrungen und man sucht natürlich nach einem intellektuellen Modell, wie man die Welt einordnen kann. Das haben wir jetzt seit 200, 300 Jahren so gemacht und wir können das auch noch weitermachen. Wir können sogar das Paranormale mit einbeziehen. Wir können das Thema Leben und Tod damit einbeziehen, hat Heim auch gemacht. Aber es bleibt natürlich ein intellektuelles Modell. Heim ist vollkommen anschlussfähig, das finde ich das Bemerkenswerte an seinem Modell, er ist anschlussfähig an die Physik und an die Philosophie.
Mhm. Und auch an esoterische Konzepte, wenn man so will.
Religiöse in gewissen
Sinne, ne? Ja, kann man so sagen. Könnte man fast sagen, er luchst ihn so ein bisschen den Raum fast ab, aber Ja, er führt das fort, was wir uns eigentlich wünschen. Also ich habe mich als Jugendlicher schon mit Naturwissenschaft befasst und habe gedacht, ja, das ist so faszinierend, das ist der Weg, wie wir auch die Probleme dieser Welt lösen. Ist vielleicht ein bisschen naiv gewesen damals, aber ja, es ist eine fantastische Methode und wir führen die doch einfach fort und gehen dann eben zu Heim über. Nicht mehr Einstein ist dann einer der Schritte, einer der Zwischenschritte, die wir halt eine Zeit lang genutzt haben. Und um es jetzt weiter zu verfeinern, auf die nächste Stufe zu heben, da kommt jetzt die Heimtheorie. Mhm. Und die macht alles noch etwas besser verständlicher. Aber natürlich ist Wissenschaft nur ein Weg von Erkenntnisgewinn. Es gibt andere, die unmittelbarer sind. Intuitives Wissen oder intuitive Erkenntnis ist eigentlich das, was immer die Neuigkeiten erstmal in die Welt bringt. Heim hat selber, wenn er von seiner Tafel stand, hat er gesagt, und ja, mit seinem Spaltenarm, der geschrieben hat, da gesagt, manchmal, wenn ich mich ganz stark konzentriere, dann habe ich das Gefühl, dass es mich schreibt. Mhm. Ich bin da nicht mehr da, sondern ich bin so konzentriert, dass ich auf den Urgrund des Geistes oder des Kosmos selber daran angebunden bin und dann weiß ich, was da ist. Und so ich muss das nur niederschreiben.
Ja.
So wie ganz viele Musiker, auch andere Wissenschaftler. Ja. Einstein hat es nicht anders beschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber es gab ganz viele große Geister, die diese Anbindung hatten und daraus ihre Erkenntnisse gewonnen haben. Und sie dann erst in diese rational-deduktive Form gebracht haben.
Aber sag, wenn ich bisher mich mit Heim beschäftigt habe, nie so tief wie du, natürlich nicht. Aber da waren immer von 12 Dimensionen die Rede. Also vor allen Dingen am Ende die 12, die Schöpferebene, die uns natürlich jetzt in dem Sinne nicht zugänglich ist. Aber zwischen 6 und 12 noch ein paar Ebenen, wo das, was du eben sagst mit der Intuition, die ich da verorten würde. Du hast aber ganz bewusst am Anfang noch mal kurz gesagt, ich habe da eine eigene Meinung zu, ja, was die Zahl der Dimensionen angeht. Würdest du da gerne noch was zu sagen? Ja,
ich kann sehr gerne was dazu sagen, warum ich den, jetzt noch mal, Kanal 6 Dimensionen in Farbe nenne und mich mit den 12 nur mal am Rande erwähnt habe. Erstmal muss man über die Geschichte dieser 12-dimensionalen Theorie sagen. Ursprünglich war es eine Idee von Heims zeitweise Partner, Mitarbeiter, Walter Dröscher, österreichischer Mathematiker. Als Heim dann schlussendlich seine Theorien publiziert hatte, hat er sich das angeguckt und gesagt, ich würde an der Stelle was anders machen. Und hat er mit ihm das ausgearbeitet eine Zeit lang. Oder ja, bis zu Heims Tod eigentlich. Und sie sind dann darauf gekommen, ja, es könnten auch 12 Dimensionen sein. Zu dem Zeitpunkt war Heims sechsdimensionale Theorie schon sehr weit entwickelt in allen Aspekten. Und alles, was ich auf meinem Kanal bislang darüber gemacht habe, das war eigentlich, man merkt ja, man kann sich darüber schon sehr lange beschäftigen. Auch einer der Gründe, warum ich mich noch nicht an die 12 gesetzt habe, weil ich erstmal sage, mit den 6 kann man sowieso schon so viel erklären.
Ja.
Aber das am Rande. Mit den 12 Dimensionen sind sie nicht so weit gekommen, wie sie gedacht hätten, denke ich. Und sie haben das zwar, ja, sie haben da einen Hintergrund der Welt sozusagen angenommen, also einer, der nicht mehr physikalisch ist, sondern vielleicht, ja, ideell, auch nicht im Sinne von Ideen wie Dimension 5, sondern was anderes. Ich glaube, sie wollten tatsächlich so etwas wie Transzendenz herstellen oder ja, auf diese Ebene Schöpfer, wie du sagst, gehen. Aber dazu reicht es nicht, das hat Heim auch selber gesagt, dazu reicht es nicht, einfach Zahlenvorräte hinzuzufügen. Und dieser zusätzlichen 6 Dimensionen dann, Dimensionen 7 bis 12, sind erstmal nur Zahlenvorräte. Und darüber ist es auch nie hinausgegangen. Ja, also ich habe ein noch größeres Koordinatensystem. Und was will ich damit machen? Ich kann zunächst mal nur Zahlen beschreiben. Aber ich musste ja irgendwie auch deuten und in eine Richtung bringen, die dann ontologisch fassbar ist, also als Welterfahrung.
Ich finde es nur interessant, dass es ausgerechnet diese Zahlen sind, 6 und 12, weil das ja auch Zahlen sind, die in den alten Religionen eine Rolle spielen. Die 6 denken wir nun mal an eben das Hexagramm, ja, oder auch als Davidstern bekannt. Die 12-Zahl, die 12 Tierkreiszeichen und kommt in den Religionen immer wieder vor. Ich glaube, auch im alten Orient hatte man ein Zahlensystem, was auf der 6 beruhte. Es war kein Dezimalsystem.
Ja, aber ich glaube, genau da ist man dann voreilig. Weil man denkt, oh, 12 Dimensionen, das ist ja, ich kenne die Zahl 12 sozusagen. Also da ist man...
Ich wollte da keine jetzt direkte Verbindung so herstellen im Sinne von, ja, die hatten das auch schon, genau dieses Wissen oder irgendwie so. Aber es ist halt interessant, dass gewisse Zahlen auftauchen.
Nee, die Assoziation ist natürlich verlockend. Aber es ist nicht das, was Heim und Dröscher auch gemeint hatten. Die im sechsdimensionalen Modell hat Heim dieses sehr anspruchsvolle, seiner eigenen Ansicht nach, seiner eigenen Ansicht nach war das sein Hauptwerk, der hat dieses System Syntrometrie entworfen. Das ist ein Kunstwort, wie viele seiner Wörter will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Syntrometrie ist sozusagen die Skala, mit der man die 5. und 6. Dimension messen muss.
Also man kann es sich, das Maß, ja.
Man kann es sich vorstellen, wie es gibt eine formale Art, Zusammenhänge von Dingen zu beschreiben. Und ein kleiner Teilaspekt davon ist das gesamte Gedankengebäude der Mathematik.
Das ist auch immer schon mal eine harte, steile Aussage zu sagen, das ist ein kleiner Bestandteil davon.
Das ist
die gesamte Mathematik.
Genau. Aber wir konzentrieren uns in der klassischen mathematisch-physikalischen Beschreibung der Welt nur auf diesen kleinen Ausschnitt.
Ja. Und versuchen mit diesem kleinen Ausschnitt wiederum das Ganze zu beschreiben.
Und das geht eben nicht.
Genau.
Und genau das geht nicht. Und deswegen muss man diesen Überbau finden. In diesem
jetzt
Überbau.
Ganz dumme Frage, aber ist der denn nicht auch wieder mathematisch gewesen?
Er ist formal, aber hat gewisse Eigenschaften nicht mehr, die wir in der Mathematik kennen. Zum Beispiel hattest du vorhin, glaube ich, gesagt, dass das Glas ist nur bezogen auf mich als Mensch eine Struktur. Und genau dieses bezogen auf, dieser subjektive Aspekt, der fehlt ja in der Mathematik. Die scheint objektiv zu sein. Oder? Ja, sie ist objektiv, weil für jeden gilt erstmal 1 plus 1 gleich 2.
Moment, ist sie das denn wirklich laut Kurt Gödel? Hat der Gödel nicht diese Grenzen der Mathematik nachgewiesen und gesagt, es braucht einen gewissen Punkt so einen Wahrheitsinput von außen? Und wäre das nicht diese Bezogenheit?
Das sind die Axiome. Also, das ist jetzt, da geht man sehr an die Wurzel. So weit möchte ich gar nicht gehen hier. Aber dieses bezogen auf mich als Mensch ist das Glas zweckmäßig. Bezogen auf die Bakterien, die jetzt an meinem Finger sitzen und jetzt auf dem Glas sitzen, ist es das eigentlich nicht. Die könnten auf jeder anderen Oberfläche sitzen. Es hat für sie nicht diesen Zweck wie für mich. Nun ist die Form einer Pflanze für bezogen auf die Idee, die sich in der Pflanze verwirklichen möchte, zweckmäßig, als die Idee in X5, die platonische Idee, für die biologische Matrixpflanze die richtige Struktur ist. Und das Konzept der biologischen Zelle ist für die Idee der Zelle zweckmäßig. Das ist ein Aspekt dieser Verallgemeinerung von Dingen, die miteinander zusammenhängen. Die Zellen können jetzt miteinander kommunizieren, sich zusammenlagern in größere Einheiten, Symbiosen bilden und schließlich kommt die Pflanze heraus. Also die Idee der Pflanze ist für die Idee der Pflanze zweckmäßig. Und ebenso ist auf einer untergeordneten Ebene die sind die Zellen zweckmäßig. Und so weiter. Man kann auf diese Weise die gesamte erfahrbare Realität ordnen. Vom subatomaren bis zum Geistigen.
Zweck als Existenz.
Jetzt frage ich mich aber nur, ob das diese, wie soll ich das jetzt formulieren, ob diese Zweckgedanken nicht letzten Endes doch eine menschliche Projektion sind. Es entspringt ja doch irgendwo dem menschlichen Geist, das so zu sehen.
Wenn du unterstellst, dass insgesamt ein Sinn dahinter steht, würde ich sagen, nein. Dann hat jedes Ding in der Natur, unabhängig vom Menschen, einen Daseinszweck. Mhm. Und auf diesen ist seine eigene Form und sein eigenes Dasein und seine persönliche Erfahrung eben zweckmäßig.
Aber ist dieses, dadurch, dass ja jedes Objekt zu jedem anderen Objekt oder Subjekt in einer anderen Beziehung steht, wiederum das Chaos, was wir erleben, ja erklärt? Oder? Weil wenn jetzt alles denselben Zweck folgen würde, dann gäbe es ja gar keine Ordnung.
Ich würde es nicht Chaos nennen. Chaos. Das ist sicherlich, sehr, das ist sicherlich sehr, sehr komplex oder kompliziert, aber ich würde es nicht Chaos nennen.
Für uns das Wahrgenommene, weil wir wieder nur einen Teilausschnitt wahrnehmen und da kommt es uns quasi wie Chaos vor.
Du hast jetzt beide Ausdrücke zusammengewürfelt, kompliziert und komplex. Für mich
gibt es einen Unterschied, ich weiß.
Ja, also für mich ist ganz, Goethes Mutter, da hat er die Teile in der Hand, aber was fehlt, ist das ordnende Band oder das verbindende Band. Und ne, das, was eben seit mindestens 100 Jahren in unseren Schulen passiert ist, zerstückeltes Wissen, ja, unverbundenes Wissen wird und dadurch werden die Dinge kompliziert, weil sie nicht aufeinander bezogen sind. Ja, Mathematik, Physik, Musik, ja, wenn ich jetzt an die Wasserklangbilder denke, ja, Form, ja, Frequenz und Form haben eine Beziehung zueinander. Ja, wenn du einen Wassertropfen, ja, in eine bestimmte Schwingung auf einem Pentagramm, einem Hexagramm oder sonst was und später vielleicht so wie eine Kellerassel oder ein Rückgrat, der gleiche Wassertropfen bei einer anderen Frequenz. Das heißt, wenn die Dinge aufeinander bezogen als holistisch betrachtet werden, dann sind sie einfach komplex. Wie das Sprechen hochkomplex ist. Aber hätte man uns das in Einzelteilen beigebracht oder beibringen wollen, aber wir würden nicht drüber rüberkommen. Ja, also da ist der Wille zu kommunizieren, sozusagen kann eine Komplexität erzeugen, die getrennt hochkompliziert ist und fast nicht verständlich. Oder das Laufen genauso.
Weil ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt zurückkommen, weil da habe ich dann mit meinem Mathematikeinwand eigentlich selbst von abgelenkt. Du hast gesagt, auf dieser höheren Ebene erklären sie das nicht, diese höheren Dimensionen nicht mehr mathematisch, aber trotzdem formal. Was genau heißt das?
Eben nicht die höheren Dimensionen. Dieses System Syntrometrie gilt für die fünfte und sechste Dimension. Das ist die Skala, in der diese Achsen gemessen werden können. Aber, und damit wurde alles das gemacht, was ich unheimlich faszinierend finde. Und damit ist das gesamte Paraphysikalische, damit ist die Materie erklärbar. Über die Massenformel haben wir noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Sein Opus Magnum. Sind alle Erscheinungen, eine Daseinsform in der Welt erklärbar. Damit kann man instrumentelle Transkommunikation erklären, also mit den Kontakt ins Jenseits quasi. Das alles fehlt für 7 bis 12. Sie haben da gewisse durchaus interessante, also sie haben die Wechselwirkungskonstanten zum Beispiel ableiten können, also Lichtgeschwindigkeit, ich weiß nicht was noch. Also es ist sozusagen eine Metatheorie, aus der sind dann auch Quantentheorie und allgemeine Relativitätstheorie ableitbar aus. Das sind dann nur 7 bis 7 und 8, glaube ich. Aber viel mehr ist da nicht rausgekommen. Sie haben es dann aufgegeben. Mhm. Walter Dröscher arbeitet immer noch an seinen Theorien, hat dieses zwölfdimensionale Modell mittlerweile ganz aufgegeben, hat zwischenzeitlich mit 8 Dimensionen gearbeitet. Jetzt verwendet er auch ein Modell mit 6 Dimensionen, aber mit ganz anderer Semantik, als Heim das entworfen hat. Und deswegen ist das für mich, ist dieses zwölfdimensionale Modell, war mal so eine Richtung, die verfolgt wurde, aber es ist niemals ausgearbeitet worden in einer Tiefe, so wie das sechsdimensionale.
Also könnte man sagen, das sechsdimensionale Modell ist die Basis der heimischen Arbeit und das zwölfdimensionale war halt mal ein Ausflug.
Ja, ich glaube, es wurde einfach, er hat am Ende, gegen Ende seines Lebens, hat er sich damit hauptsächlich beschäftigt, mit dem zwölfdimensionalen. Und so wurde er dann auch zum Schluss wahrgenommen. Und es haben auch viele, ich sag mal, auch Sachen reininterpretiert, was dann auch relativ beliebig wurde. Deswegen, und da bin ich sehr kritisch, weil das dann auch einfach die Basis verlässt und das verlässt, was Heim ursprünglich propagiert hat.
Ich würde gerne mal noch ein bisschen das 6D-Modell ein bisschen versuchen, ein bisschen besser zu verstehen und auch fragen, inwiefern Konzepte wie Reinkarnation zum Beispiel damit eventuell erklärbar würden, beziehungsweise sogar sowas beweisen könnten. Das wäre die erste Frage.
Da wäre die nullte Frage, wäre erstmal, ja, was ist Leben? Da kann man sich mit der Frage beschäftigen, was passiert beim Tod? Und was geht darüber hinaus? Was ist dieser Zwischenzustand? Eigentlich, da ist auch die Frage, was du eben sagtest, warum braucht man eine Theorie dafür? Also ich finde, dass die Buddhisten haben das auch sehr gut erforscht, mit ganz anderen Begriffen, Konzepten, haben das niedergelegt im tibetischen Totenbuch. Da kann man auch Parallelen finden tatsächlich nachher. Oder ist da mit den Begriffen vielleicht ein bisschen, man kann es einfacher darstellen, wenn man Heim mit anderen religiösen Konzepten vielleicht ein bisschen in Zusammenhang bringt. Wobei, also, ja, im Buddhismus gelehrt wird, sind für mich fast keine religiösen Konzepte, sind einfach Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in anderen Bewusstseinszuständen. Das kann man sehr schön in Beziehung setzen zu Heims Begriffssystem. Ja. Erstmal gibt es Zusammenhänge zwischen der lebenden Materie und den psychischen und geistigen Aspekten des Daseins. Diese Zusammenhänge kann man, da hat er auch seine formalen Begriffe für, und das will ich, glaube ich, gar nicht erst anschneiden. Also es gibt da seine formalen Begriffe für. Man kann sich das vorstellen wie Kanäle, also die aus einem nicht materiellen Überbau in den Körper hinabreichen. Diese Kanäle können gelöst werden, sie können sich ein bisschen umherwandern. Das passiert im Schlaf ganz normal. Es passiert, wenn der Körper sozusagen, wenn wir das Zeitliche segnen, dann fließen keine Wahrnehmungen mehr in die Psyche. Die Psyche ist dann leer, kann man sagen, oder bekommt keinen weiteren Input mehr. Aber nach wie vor gibt es die Verbindung zwischen Psyche und Geist. Und der Geist kann nach wie vor über die Psyche reflektieren. Wir wissen aus Berichten von einer Todeserfahrung, es gibt diesen Zustand, dass der während des Sterbeprozesses das eigene Leben als Ganzes wahrgenommen wird, erfahren wird und darüber reflektiert wird.
Das ist der sogenannte Lebensfilm.
Lebensfilm, genau. In Heims Modell kann man das einordnen. Und dann kann man auch sagen, dann kann man auch tatsächlich den Schritt dahin machen und sich fragen, was passiert danach, weil irgendwann kommen die Leute nicht mehr wieder. Wir wissen nicht, was nach diesem Zustand eigentlich passiert. Das, was uns ausmacht als menschliches Wesen, als bewusstes menschliches Wesen, das ist ein bestimmter Plan oder ein bestimmter Sinn. Ich sag mal, wenn wir jetzt über Leben nach dem Tod reden, dann impliziert das irgendwo einen Sinn darin, ja, also man braucht dann ist, glaube ich, die Frage, ob das Leben einen Sinn hat, beantwortet, aber es gibt da offenbar einen Sinn und ein Ziel. Das Ziel ist X6, ja. Und man wird dann, die Dynamik von Austauschprozessen zwischen Psyche und Geist, die hält uns sozusagen bewusst am Leben. Eine der wichtigen Fragen, die Heim beantworten kann, ist, ob man sich danach ob man danach noch sich selbst, man selbst ist, ob man sich als der wiederfindet, als der man sich kennt, ob das Erinnerung, ob die Erinnerungen intakt bleiben, ob man, ob jetzt Hannes oder Götz oder Charles oder Frank dann noch da sind. So kann man die Frage bejahen, eindeutig.
Aber halt nicht mehr, trotzdem halt in einer anderen Form.
In einer anderen Form. Man findet sich dann in einer Umgebung wieder, die unmittelbar aus unseren Vorstellungen entsteht. Unseren Vorstellungen darüber, wie diese Umgebung beschaffen ist. Deswegen ist es vorteilhaft, denke ich mal, wenn man sich eine positive Vorstellung von einer Art von Jenseits macht, ganz egal, wie die aussieht, ganz egal, nach welchem System. Es ist dann durchaus hilfreich. Gut, aber ich habe vielleicht auch Absichten, die ich verwirklichen möchte, Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe. Ganz abstrakt gesprochen ist auch das nur ein Strukturzustand in einem höheren Seinsbereich. Mit dieser Strukturzustand, wenn ich jetzt Absichten generiere, dann weitere Erfahrungen zu machen, dann gehe ich in strukturelle Übereinstimmung mit den entsprechenden sich wieder formenden biologischen und sozialen Umständen für ein neues Leben.
Und für diese Erfahrung, ja.
In denen diese Erfahrungen möglich sind.
Es gab...
Und dann passiert das, was wir Wiederverkörperung nennen.
Ich komme jetzt nicht mehr auf sein... Ich glaube, Davis ist er im Gespräch mit Robert Sheldrick, sagte, ne, das eine große Bewusstsein stülpt sich aus und das nennen wir Geburt. Ja, und mit unterschiedlichen Strukturen oder so. Und das, was wir Tod nennen, ist die Einstülpung des einen großen Bewusstseins. Und die Verbindung ist immer da. Aber es kann sich in unserer Vorstellung so anfühlen, als wäre die Verbindung unterbrochen. Ja, weil wir, ne, meinetwegen nur materialistisch denken und sagen, ja, außer dem, was man jetzt hier so messen kann, gibt es nichts. Und sowas wie Sinn, ja, das sind arme Menschen, die brauchen noch einen Sinn. Ja? Also das ist so dieser intellektuelle, fast schon Zynismus, also ne, das Zeichen des Intellektuellen ist, an der Sinnlosigkeit des Lebens nicht zu zerbrechen.
Ich würde gerade noch mal was einbringen. Ja. Ich habe mir nämlich gerade so gefragt, wo ist der praktische Nutzen von jemandem wie Heim? Und zwar in dem Sinne gemeint, inwieweit lässt sich das praktisch anwenden? Jede physikalische Theorie von Newton über Einstein lässt sich an irgendwelchen Technologien beispielsweise anwenden. Bei Heim hatten wir ja schon gemutmaßt über seine extravaganten Antriebsformen. Und dann wurde mir aber jetzt klar im Laufe des Gesprächs, dadurch, weil du ja gesagt hast, dass auch diese ganzen Bereiche, die wir der Philosophie, der Religion, der Spiritualität letztlich zuordnen oder der
Parapsychologie,
dass er die mit einschließt, das sollte man ihn eigentlich wirklich würdigen und anwenden, würde unsere auf Materialismus aufbauende Welt zwangsläufig dem nicht mehr standhalten können. Das bedeutet, die derzeitige Wissenschaft kann ihn gar nicht anerkennen aus meiner Sicht, denn sonst würde sie sich selbst abschaffen. Er ist also hoch...
Hat ja Heisenberg schon festgestellt.
Er ist ja hochexplosiv eigentlich. Das ist ja fast schon naiv anzunehmen. Die würden sich jetzt freuen, oh Mensch, der Burkhard Heim, der hat hier toll über uns, über unseren Tellerrand hinaus geforscht. Das müssen wir jetzt mal alles hier ganz groß zur Anwendung bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir dann vieles, was in unserer Welt so vor sich geht, noch aufrechterhalten können. Aber wie beurteilt ihr beiden das?
Ich habe ganz kurz im Vorgespräch hatte ich gesagt, bei den Recherchen habe ich festgestellt, dass mein ehemaliger Chef in dem Forschungsinstitut so kurz vor seinem Tod ein Buch über Heim geschrieben hat, weil er, also dieses Institut für ökologische Zukunftsperspektiven, wollte eine nachmaterialistische Naturwissenschaft beschreiben. Das heißt also, um die nicht materiellen Ebenen erweiterte Wissenschaft. Also es lag ihm immer daran zu sagen, nein, nicht abschaffen, erweitern. Weil einfach an bestimmten Stellen können wir es mit der materialistischen Schau einfach nicht erklären. Also bitte weiter. Der Punkt ist nur, ja, was du natürlich eben gesagt hast, es haben bestimmte Kreise gar kein Interesse daran, ja, uns aus dem Materialismus herauszuführen, in den sie ja, so viel investiert haben, dass wir drin bleiben.
Unser ganzes Wirtschaftssystem ja, beruht darauf.
Genau, das ganze Konsumverhalten, das ganze isoliert sein, also als Single, ne, das Single-Dasein, jetzt also auch noch die Familie kaputt und Elternteil 1, ne, egal, also diese Geschichten, also eine systematische Bindungslosigkeit, die dann aufgefüllt wird mit Konsum, mit Versicherung und ja, Manipulation.
Ich also denke insofern, auch gerade ans Gesundheitswesen, ohne dass ich jetzt wirklich auf das große Ereignis der letzten 3 Jahre jetzt wirklich eingehen möchte, aber wir haben gesehen, Wissenschaft vermengt sich, und ich finde die Pharmaindustrie und das Gesundheitswesen ist ein super Beispiel, mit Wirtschaft, und das Ganze ist geknüpft an wissenschaftliche Weltbilder, eben an den Materialismus, und da stelle ich mir so ein Heim vor wie so eine Revolution unten an der Basis, die da eigentlich mal das ganze Fundament des Gebäudes ins Wanken bringt. Und da wurde mir klar, die werden hier nie im Leben auf die Idee kommen, den jetzt eigentlich zu fördern. Mhm. Es sei denn, das ist jetzt wieder meine Verschwörungstheorie, sie täten das unter der Hand. Das ist auch ein Gedanke, den ich öfter mal hatte, einfach mal hypothetisch gibt es vielleicht längst zwei Wissenschaften, so wie wir im alternativen Bereich wie der Name schon sagt, alternative Modelle zur Schulwissenschaft versuchen zu entwickeln und haben. Warum soll es das nicht auch im Bereich wirtschaftlicher Eliten geben, dass man gewisse vielleicht Technologien, Gedanken, Ideengebäude längst eigentlich praktiziert, aber dann halt eben elitär?
Ja, und zwar also in einem Gespräch damals mit Frank Köster, da bin ich fast geplatzt, als er sagt, das sind Materialisten. Nein, ganz und gar nicht aus meiner Sicht. Das sind Okkultisten. Die wissen sehr wohl ja, um bestimmte spirituelle Gesetze. Aber wir haben als Menschheit offensichtlich eingewilligt, dass wir uns wie Kinder ja, behandeln lassen, die ja, ein bisschen spielen dürfen oder vielleicht als Freilandhühner oder sonst was.
Ja, Freilandmenschen.
Freilandmenschen, die aber letztendlich ihre Energie abgeben, ja, haben wir zugelassen über Jahrtausende vielleicht. Und wir sind jetzt aber in einem Stadium, aus meiner Sicht, wo wir die Entscheidung treffen. Wollen wir sozusagen als Menschheit erwachsen werden und dann treten wir raus aus dem Mama, Papa, ne? Mama, Kirche, oder, ne? Mittlerweile ist es ja die Alma Mater, ne? Die nährende Mutter, also Universität, Alma Mater steht hier in Leipzig, die nährende Mutter ist jetzt an die Stelle der Kirche getreten und Papa Staat. Und da, denke ich, liegt eine große Chance drin, dass wir jetzt sozusagen in ein Stadium kommen, wo wir sagen, hey, ihr könnt uns mal mit eurem ganzen medialen Feuer. Wir gehen einen anderen Weg der Erkenntnis.
Also Heim hat euch, also zumindest im ersten Teil, hätte Heim euch bedingungslos zugestimmt. Der war selber aktiv politisch. Mhm. In seiner Heimatstadt hat er Bürgerinitiativen unterstützt oder gegründet. Teilweise er rettet die Altstadt von Nordheim. Das sollte also irgendwie Karstadt weichen und sowas. Hat er, ich war da vor 2 Jahren zu seinem 20. Todestag, habe ich mich mal umgesehen. Mhm. Also ist teilweise schon erhalten. Manche Sachen sind trotzdem kaputt gemacht worden. Aber er hat sich damals in den 70ern sehr dafür eingesetzt. War eigentlich so mit, also ist mit den frühen Grünen mitmarschiert, sage ich mal. Nicht wie sie heute sich, wohin sie sich entwickelt haben. Aber so der Gedanke Ökologie, Konsumbegrenzung, das hat er absolut mitgetragen.
Ja.
Ja, und da hat er sich auch für stark gemacht. Was uns Heim heute geben kann, glaube ich, ist der Mut zu sehen, es gibt etwas anderes. Wir sind gewohnt, auf diese Autorität Wissenschaft zu hören. Sonst sind wir konditioniert. Und ich bin nach wie vor überzeugt, Wissenschaft ist eine feine Sache. Aber dieses Eingeengte, was wir erleben, schier auch Angst, das, was uns bereits bekannt ist, zu verlassen, das zu erweitern, das müssen wir dringend überwinden.
Vor allem, du hast gesagt, Wissenschaft ist feine Sache, stimme ich dir zu. Wissenschaft als Methode wohlgemerkt.
Als Methode, ja.
Nicht Wissenschaft als dogmatische Ideologie oder als...
Priestertum, also es ist im Prinzip ist es eine Religion, ne? Also hat die religiösen Charakter. Ja? Also alle, die sozusagen jenseits des Mainstreams sind, sind Ketzer, ja? und Verschwörungstheoretiker. Wie auch immer, sind ja ganz, ist ja ganz schnell... ganz schnell dran, also religiösen Charakter, ja?
Ich würde
also gerade in der Klimageschichte. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf das physikalische Verständnis zurückkommen wollen, wie man sich das jetzt vielleicht auch als physikalischer Laie so ein bisschen trotzdem vorstellen kann, wie diese Kommunikation zwischen den Dimensionen irgendwie funktionieren soll. Weil bis jetzt ist es halt einfach nur ein Postulat, ja, fünfte, sechste Dimension. Aber wo kann man jetzt das irgendwie noch physikalisch zum Beispiel beweisen? Ja, bis jetzt ist es ja einfach nur eine sehr gute Theorie, die offensichtlich vieles beschreibt. Aber wir haben am Anfang über die Weltformel gesprochen. Ja, hat Burkhard Heim das geschafft, das mathematisch sozusagen auch in eine sechsdimensionale, ich nenne es jetzt auch mal Weltformel, zu packen, wo dann auch selbst derjenige, wenn er es denn versteht, sich das anguckt, zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist es. Also inwieweit konnte er seine eigene Theorie mathematisch beweisen?
Das Erste, was er unternommen hat, war, die Massenformel für Elementarteilchen zu finden. Mhm. Das heißt, eine in den Teilchenbeschleunigern und anderen Experimenten sind sehr genau messbar die Massen von Elektronen, Protonen, Neutronen, Myonen, sonst was. Mhm. Und die hat man in einem Zoo angeordnet, das heißt das Standardmodell. Da muss man noch einige Parameter zufügen und dann kann man so Beziehungen dazwischen finden, ja. Aber man weiß nicht, was Masse ist. Auch mit Higgs-Teilchen weiß man es noch nicht. Man weiß nicht, was ist das Higgs-Teilchen dann? Egal. Man weiß auch nach wie vor, wie ich schon vorhin sagte, nicht, was Trägheit ist. Heim hat ein Modell entwickelt, aus dem letztendlich die Massen dieser Teilchen hervorgehen, aus rein geometrischen Überlegungen. Am Anfang steht bei ihm der Gedanke, die Welt besteht aus geometrischen Objekten, ganz einfachen geometrischen Objekten. Und vereinfacht jetzt gesagt. Mhm. Und daraus entstehen die verschiedenen Arten von Elementarteilchen. Und wenn man das dann zu Ende denkt, das ist sehr viel Stoff, das sind seine zwei dicken Bücher, dann komme ich am Ende auf die richtigen Massen. Ohne zusätzliche Annahmen. Und mit in der Endfassung zumindest nur drei Parametern. Im Vergleich, das Standardmodell hat 26 Parametern und leistet das nicht. Ja, da gibt es... Das finde ich immer drollig, wenn man sagt, ja, Heim hat, wenn Kritiker sagen, das ist nämlich das...
Der hat das so einfach gemacht.
Ja, der hat dann nur Parameter angepasst, sagen Kritiker dann. Ja, die erwähnen dann aber nicht, dass ihr eigenes Modell, das sie so lieben, dass das viel mehr Parameter hat. Mhm. Das wird dann...
Also Grundvoraussetzungen sozusagen, die erfüllt sein müssen.
Das war das Erste. Was er ebenfalls vorausgesagt hat, ist weniger bekannt, aber ist für mich fast ebenso bedeutend, sind die sogenannten Biophotonen.
Von Popp?
Die Biophotonen von Popp.
Ach, guck an.
Der hat vorausgesagt, aus seinem Teilchenmodell und aus dem Modell, was man über Leben und DNA wusste, aus der DNA müsste Lichtstrahlung kommen. Hat er Anfang der 70er postuliert, diesen Gedanken hat er auch publiziert, und dann wurde ihm irgendwie zugetragen, hier Fritz Albert Popp hat genau das entdeckt, was du vorausgesagt hast. Da war er sehr erfreut drüber natürlich. Ja. 72 war das, als Popp das erstmals publiziert
hat. Der ja auch erstmal belächelt und ignoriert wurde. Ja,
ja, genau.
Ja.
Das ist das zweite große Stützbein. Und da würde ich sagen, ja, okay, Massenformel, ob die jetzt stimmt oder nicht, ja. Streiten sich die Leute natürlich drüber. Nehmen wir mal an, das stimmt. Und dann ist da dieser ganze große Überbau mit dem Lebensprozess und der Psyche und so weiter, hängt ja ziemlich im luftleeren Raum. Aber dann ist da plötzlich die Stütze. Mhm. Biophotonen. Mit genau den Eigenschaften, die er vorausgesagt hat.
Was würdest du, also ich habe deine Frage auch in die Richtung verstanden. Wie funktioniert denn sozusagen die Verbindung zwischen der Materie und diesen Ebenen, die jenseits der Materie sind? Also Struktur, Entelechie. Und da habe ich Anfang der 90er einen wunderbaren Beitrag eines Franzosen, komme jetzt aber nicht auf den Namen, gehört im Radio. Und er sagt, unser Gehirn und unsere DNA ist nichts anderes als Antennen. Mhm. Antennen, die sozusagen die Informationen aus den Feldern quasi aufnehmen. Und wenn ich Nahtoderlebnisse, also Menschen, die halt zwischendurch weg waren und sich selber dort wahrgenommen haben, also das Bewusstsein offensichtlich völlig unabhängig von den Lebensfunktionen eines Menschen da sind. Und hier im Studio ich einem Menschen begegnet habe, der die ewige Nadel bekommen hat in die Ohren und sagt, jeden Tag kommt mein Gedächtnis wieder. Also ein Stück mehr. Mhm. Und ich dann mit dem Uli Wertheimer darüber gestanden, dann, das kann man sich doch nur vorstellen, wenn die Antennen wieder wachsen. Weil, ja, wenn die Hippocampi kaputt sind, dann sind sie kaputt. Da ist nichts gespeichert, was gespeichert, wenn das da gespeichert wäre, ja, wäre das weg. Aber wenn die Antenne wieder aufgebaut wird, dann komme ich wieder an mein Gedächtnis, mein Feld oder sonst was. Mhm. Und bei den Genen, man hat uns gesagt, 97% sei Junk-DNA, also Abfall-DNA. So ein, Entschuldigung, ich sage es jetzt nicht, aber die Natur würde niemals so einen hochkomplexen Reduplizierungsvorgang machen, wenn das Abfall wäre. Also dass auch da vielleicht für unsere Zukunft jetzt Antennen zur Verfügung stehen, die uns in diese Dimension bringen. Wenn wir bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen.
Wobei ich muss sagen, ich tue mich mit dem Antennenmodell ein bisschen schwer, weil das praktisch eine Kausalität voraussetzt von Sender und Empfänger. Und ich glaube eher an Parallelvorgänge vom Materiellen und Geistigen. Mhm. Aber das sind alles super interessante Überlegungen. Ich kenne auch mal das Gedankenexperiment zu sagen, dass das Gehirn so, das geht dann in diese Antennenrichtung, ähnlich ist wie ein Fernsehapparat, der das Fernsehprogramm empfängt und zeigt. Und es wäre naiv, das Fernsehprogramm finden zu wollen, indem man den Fernseher aufschraubt. Dann findet man eine Bildröhre. Ja, aber man findet irgendwie nicht die einzelnen Fernsehsender und die Talkshows, die da laufen.
Aber in deinem Beispiel, das Fernsehprogramm sendet auch kein Signal zurück am Ausstrahler, ja, ans Funkhaus. Also das ist eine sehr einseitige Kommunikation. Ja, ja. Und ich deswegen lag mir vorhin auch beim Stichwort Bioorganismus, auch Biophotonen und so weiter, welchen Einfluss und so weiter, gibt es ja auch die Theorien, dass die Sonne mit ihrem ganzen materiellen Auswurf, auch weil du jetzt gerade von Antennen gesprochen hast, natürlich auch über die Ionosphäre und so weiter, uns natürlich irgendwo beeinflusst, rein physikalisch, auch messbar. Wir als elektromagnetische Empfänger in dieser ionisierten Atmosphäre, die wiederum permanent von Sonnenteilchen beschossen wird. Da ist ja die Frage, tatsächlich gibt es da wie so eine Art, aus der fünften Dimension vielleicht kommend, irgendwie so eine ordnende Idee, die uns hier auf der Erde als Bioorganismen sozusagen erreichen soll und der wir dann pur deterministisch, ohne dass es uns vielleicht selber bewusst ist, evolutionär folgen sozusagen. Also Das frage ich mich immer, wie ist es materiell greifbar? Also auch diese theologischen, philosophischen oder esoterischen Konzepte, die man natürlich immer schwer beweisen kann, wenn man immer nur mit einem Teilausschnitt arbeitet. Ja, der Teil kann niemals das Ganze beschreiben. Das ist unser wissenschaftliches Problem. Es geht immer nur formal. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, belass es dabei. Also einfach so als Idee, ja, wie uns doch schon wieder vor uns fiel das Wort Hierarchie. Mhm. Könnte man das vielleicht auch kosmisch so sehen? Also meinetwegen die Sonne jetzt hier als der Chef in unserem Sonnensystem, der dann alles andere sozusagen auch deterministisch lenkt und steuert.
Es ist interessant, bei dem Thema, dass die Idee einer Gottheit in vielen Kulturen auf die Sonne projiziert wird. Und ich glaube fast, ich glaube fast unbewusst tun sogar wir das,
ja.
Weil wir, sie ist im Zentrum unseres Sonnensystems, auf jeden Fall. Sie steht im Zentrum der Hoffnungen zukünftiger Energieerzeugung sogar. Ja, ist nicht ganz unbegründet. Und ist die größte Energiequelle in der Umgebung. Ich finde es relativ verständlich, dass das frühere Kulturen einfach als oberstes Prinzip im Kosmos wenigstens darauf projiziert haben, auf die Sonne. Und haben wir heute, haben wir das etwas detailliert und gesagt, es gibt auch andere Sonnen und der Kosmos ist riesengroß. Aber irgendwo versagt dann das rationale Erkenntnisvermögen. Man könnte das Spiel jetzt noch ein bisschen weiter treiben und sagen, der Kosmos ist eine einheitliche ganze Struktur mit einem einheitlichen Ziel. Hat Heim auch gemacht soweit. Also es gibt bei ihm Anfang und Ende des Kosmos. Nicht im Sinne von Urknall, sondern von etwas wesentlich sanfterem, sage ich mal. Und natürlich hat das Ganze einen Sinn, der letztendlich in einem Ziel mündet. Allein das ist schon eine Aussage, würde ich mal sagen, dass der ganze Kosmos einen Sinn und ein Ziel hat. Aber ich finde, wir stoßen dann irgendwann an die Grenzen dessen, was uns dann befriedigt, auch von unserem Bedürfnis, das zu erfassen, weil man kann darüber nachdenken, man kann das formal machen, so wie Heim das gemacht hat. Und was ich vorhin schon sagen wollte, Wissenschaft legitimiert gewissermaßen für uns eine gewisse Richtung zu denken. Deswegen ist Heim wichtig heute. Er hat die Autorität sozusagen, auf die wir heute hören, unsere Religion oder Religionsersatz, führt er in eine andere Richtung, die weitergeht. Aber gleichzeitig zeigt er doch, dass jede Art von Theorie immer nur einen Teilbereich betrifft. Und ich bin fast sicher, wenn jetzt in 50 Jahren Heim in aller Munde ist und dann wieder und dann tatsächlich im Mainstream ist, die Welt sich so verändert hat, wie es dieser Theorie auch gerecht wird, ist sicherlich eine schöne Utopie, aber ich frage mich, wenn ich dann leben würde, bestimmt würde dann, wäre dann irgendein anderer unbekannter Forscher, den gäbe es dann, wo ich sagen würde, der hat eigentlich recht. Heim, so ein alter Hut, so ein Scheiß, hört mal auf damit. Letztendlich ist das Ganze ja auch ein Evolutionsprozess, der mit uns geschieht. Und ich will nochmal auf dieses intuitive Wissen zurückkommen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was wir uns aneignen können, die Fähigkeit, intuitiv vorzugehen, auf Intuition zu hören. Das ist der Kompass, der uns das sichere Gefühl gibt, was mit uns, was für einen Sinn hinter meinem Leben steckt, was meine Aufgabe ist, was mir, stimmt das alles, was mir erzählt wird? Man ist vollkommen geschützt vor jeder Art von Manipulation, wenn man richtig in seinem Gefühl, mit seiner inneren Stimme ruht.
Was viele sagen, hör auf dein Herz.
Ja.
Und wenn du jetzt nicht gerade bei YouTube Burkhard Heim erklärst auf deinem Kanal, gibst du ja auch Seminare für so Intuitionstrainings und so. Und das ist ja auch ein Bereich, eben neben dieser sehr wissenschaftlichen Forschung, die du betreibst, mit dem du dich auch sehr beschäftigst. Und wie siehst du da die Schnittmengen zu so einer naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung, weil ja auch Heim, glaube ich, wie das heute auch rausgekommen ist, dafür offen ist. Also worauf ich hinaus will, wie kann man das alles sehr vielleicht auf die Praxis eines Alltagsmenschen runterbrechen, weil das sonst ja alles irgendwie super interessant, aber auch sehr abgehoben ist.
Ich glaube, da habe ich tatsächlich nicht so eine, da hebe ich Heim auf keinen allzu hohen Sockel tatsächlich, weil er ist eine intellektuelle Krücke, würde ich fast sagen, für uns westliche Kopfmenschen, die zu viel wissenschaftliche Bildung genossen haben. Wir müssen da wieder raus aus diesem festgefahrenen, es gibt nur Materie und sonst nichts. Daran haben wir uns festgefahren. Und davon abgesehen, ist seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ist immer dieses intuitive Wissen genutzt worden. Und ja, man kann das lernen, man kann das trainieren, man kann daraus, wenn man das einmal drauf hat, dann ist klar, man kann sehr viel aus dem kosmischen Wissen schöpfen und in die Welt bringen. Das ist dann die eigentliche Herausforderung. Heim hat einen Teilaspekt davon erfasst und ihn auf eine gewisse Weise ausgedrückt. Ganz hervorragende Leistung, ganz herausragende Leistung. Mein Wunsch ist natürlich, dass das bestehen bleibt. Aber ich selbst benutze diese Art von Vorgehen eigentlich, um den Heim darzustellen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Das sind meine Karten von meinem Kanal. Also wer den mal anguckt, ich benutze bunte Bilder, weil es kann nicht mit grauer Theorie erklärt werden. Mhm, mh. Das wird, ja gut, es sei denn, man ist jetzt Physiker-Nerd oder sowas und so hardcore drauf, dass man sich tatsächlich jahrelang damit beschäftigt, mit Heimtheorie und das rein mathematisch sieht. Aber damit eine Akzeptanz dieser Theorie entsteht, muss die Gefühlsebene angesprochen werden. Information ist nie vollständig ohne Gefühle. Das geht unserem Wissenschaftsverständnis völlig ab. Und das versuche ich, den Leuten beizubringen mit dem Intuitionstraining, das Nataltraining ist das, weil darüber gelangt man an Wissen, man gelangt über Gefühle an Wissen.
Spirituelle Einsicht.
An jede Art von Einsicht, sowohl spirituell als auch philosophisch, als auch physikalisch, als auch biologisch, als auch künstlerisch, jede Art von intellektuellem als auch praktischem Wissen ist immer an einen Gefühlsaspekt gekoppelt.
Mhm. Glaube irgendwo auch, ne? Oder die Überzeugung, aber nicht greifbar. Man weiß es halt einfach.
Man weiß es dann, ja. Und man absorbiert das aus dieser Quelle, was ich vorhin gesagt habe, alle großen Forscher, Künstler und so waren damit verbunden, aus dieser Quelle. Man kann lernen, damit zu kommunizieren, regelrecht, ganz systematisch. Und man absorbiert dann neues Wissen über neue Gefühle.
Ich möchte Charles Frage vielleicht noch ein bisschen umformulieren. Ja, jetzt ja. Vielleicht nicht den praktischen Nutzen für den Alltag, aber was ist aus dem heimschen Weltbild, welche Erkenntnis kann man über die Frage nach dem Sinn des Lebens davon ableiten? Ja, das ist jetzt keine alltagstaugliche Frage, aber doch die spannendste Frage überhaupt. Ja, also wie beantwortet Heim, ich weiß gar nicht, ob es tut, aber wie könnte man diese Frage mit dem heimischen Weltbild vielleicht irgendwo angehen?
Ich glaube, bevor du antwortest, er ist ja schon heute rausgekommen, dass eine Besonderheit seines Systems ja überhaupt die Tatsache ist, dass überhaupt Sinn auch im Universum unterstellt.
Ja, wenn das dann schon die Erkenntnis ist, ja, es ist halt
sowohl dem Universum als auch dem eigenen Leben. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man mitnehmen kann, ist, ja, wir existieren nach unserem Tod noch. Allein das ist schon eine Befreiung sein.
Ändert alles.
Es ändert Erkenntnis. Alles, ja, genau. Ja. Wir können da nicht weiter sagen, wir für unsere Taten hier tragen wir keine Verantwortung. Mal abgesehen, ganz unabhängig davon, was dann ist. Aber wir können dann nicht mehr sagen, wenn wir den Planeten kaputt machen, wenn wir nicht nett zu unseren Mitmenschen sind, wenn wir Dinge zerstören, wir können dann nicht mehr sagen, ist mir ja egal, ich bin dann weg. Das ist dann sicherlich nicht so. Dann hat man ist man verpflichtet zu einer anderen Art von Ethik. Heim selbst hat es so formuliert, dass wir gewisse Bereiche menschlichen Daseins damit erfassen können, Kraft unseres Erkenntnisvermögens, und dass wir, ich zitiere ihn jetzt aus dem Kopf, dass wir unseren dazu beitragen können, unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen, die Angst vor der Zeit, die Angst vor ihrer zeitlichen Begrenztheit, und dass wir ihnen vielleicht die Tränen abtrocknen können und dass wir ihnen zeigen können, welche Maßstäbe an das menschliche Leben von Kosmos selbst angelegt werden. Das ist der Sinn unserer gesamten Arbeit. Einen anderen Sinn kann es gar nicht geben.
Und ich finde es ja auch interessant, weil Heim dadurch ja die Naturwissenschaft, indem er sie weiterdenkt, mit auch der Religion wieder versöhnt und vereinbar macht. Mhm. Und wir vielleicht, du hast vorhin schon mal so angesprochen, dass sich die moderne Wissenschaft so um Descartes herum und Newton und so weiter im 17. Jahrhundert ja auch von der, trennte sie sich ja auch von der Religion und vielleicht haben jetzt beide Strömungen, machen dann so eine Bewegung ja. und können sich mit Heim wieder treffen.
Auf einem anderen
und das Verantwortungsniveau. Gibt mir Hoffnung, denn die größten und verheerendsten Kriege und Katastrophen fanden in der Phase, als die voneinander getrennt waren, diese Strömungen statt. Mhm. Es bleibt spannend und ist interessant auch für mich als Ausblick, weil du ja wirklich da so deutschlandweit und man könnte in gewissem Sinne auch sogar sagen, weltweit bist der Einzige, bist der öffentlich auf YouTube oder für ein breites allgemeines Publikum über Burkhard Heim sprichst und seine Gedanken mal verständlich rüberbringst. Es gibt natürlich auch andere, die auch Bücher geschrieben haben, auch in deutscher Sprache. Aber die machen das nicht auf YouTube oder stellen sich hier jetzt so ein Video zur Verfügung und im Ausland ist er gar nicht oder kaum bekannt, vielleicht auch gar nicht übersetzt, das weiß ich nicht. Aber da ist ja noch unheimlich viel Arbeit in Zukunft zu leisten und ich finde das irgendwie ganz schön, dass wir dich heute haben, so zur Weihnachtszeit und diesen Impuls in die Welt geben, sich mit Burkhard Heim und dessen Weltbild mal auseinanderzusetzen.
Zumindest auch für die, wo der Verstand noch die Führung hat, ja, und nach dem Weltbild zum Beispiel Telepathie, Synchronizitäten für Zufälle hält. Ja? Also ich habe hier einen Professor im Studio gehabt, dem ich dann rausbrachte und ihm ein bisschen von meinen telepathischen Erfahrungen und auch Forschung, ja, dass ich also viele Experimente gemacht habe. Nee, sagt er, an Telepathie glaube ich nicht. Und das war jetzt aber nicht sehr wissenschaftlich, diese Antwort. Ja, also dieses Verschließen. Und für mich ist es eine Bereicherung meines Lebens, zu wissen, wie verbunden ich bin, ja, mit allem, was ist. Und natürlich, je näher mir die Menschen sind, desto synchroner. Ja, also wie oft ist das in meinem Leben passiert, dass ich von jemandem sprach und zack, war die SMS da oder ja der Anruf oder sonst was. Gerade wieder heute. Ja, ich habe gestern, wollte ich jemanden anrufen, wurde dann aber zu spät. Prompt ruft er mich heute an, als Beispiel. So, das bereichert mein Leben, weil ich weiß, dass ich mit allem verbunden bin. Aber das ist diametral im Moment zu den herrschenden Vorstellungen, dass wir alle voneinander getrennt sind.
Ja.
Ja, und das ist es. Und da finde ich das wirklich,
geht halt
zieh meinen Hut vor dir, dass du dich da auf den Weg gemacht hast, den Burkhard Heim Menschen zu erklären. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke für eure, dass ich heute hier eingeladen wurde, auf jeden Fall. Es macht mir immer Spaß, über ihn zu sprechen. Ja. Und ja, das ist noch eine ganze Menge Arbeit. Ich habe jetzt, kürzlich habe ich mal angefangen, englische Videos zu produzieren. Mal sehen, ob das via international tatsächlich ankommt. Es gibt ein Buch von Hillebrand von Ludwiger wurde mal übersetzt von ihm. Ansonsten gibt es tatsächlich nichts. Ja. Aber ich glaube, man muss von der Graswurzel ihn jetzt aufbauen. In der akademischen Welt ist er unbekannt. Mhm. Ich habe auch nicht die Hoffnung, dass plötzlich jetzt die Koryphäen der theoretischen Physik anfangen, sich mit ihm zu beschäftigen. Da sehe ich kein Motiv einfach für. Aber ich glaube, wenn man im jungen Alter schon vielleicht mit dem bekannt wird, überhaupt mal den Namen hört und es vielleicht mal verfolgt, irgendwann geschieht ein Generationenwechsel. Und wenn dann sozusagen die Saat gelegt ist, für dass man sich an Heim wenigstens erinnert und ihn dann vielleicht herausgrabt wieder, das ist der Sinn meiner Arbeit. Darin sehe ich den Sinn meiner Arbeit.
Du bist der Mendelssohn der Physik.
Vielleicht.
Mendelssohn hat Bach ausgegraben und überhaupt erst, ja, der war bis dahin nur für Fingerübungen gut. Ernsthaft, muss man sich mal vorstellen. Und jetzt ist er der fünfte Evangelist. Ja.
Solche Fähigkeiten würde ich mir nicht attestieren, glaube ich. Also mein Motiv ist tatsächlich, ich wünsche mir, dass die herausragenden Leistungen anderer Anerkennung finden und angewendet werden.
Deswegen habe ich dich gerade mit Mendelssohn verglichen.
Gut.
Weil er
dasselbe in der Musik
der, das dasselbe mit Bach gemacht hat.
Ja. Hannes, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Liebe Zuschauer, 3-6 Dimensionen in Farbe heißt der YouTube-Kanal. Er ist auch unten verlinkt für jeden, der sich da jetzt, der da jetzt angefixt ist und mehr wissen will. Sehr ausführlich in kurz gehaltenen, auf den Punkt gebrachten Videos. Das ist auch ganz wichtig, die Zuschauer auf deinem Kanal. Auf deinem Kanal werden nicht mit 90-minütigen Talks bombardiert, sondern du versuchst die Sachen schon irgendwie in einzelnen verständlichen Kapiteln auf den Punkt zu bringen. Mhm. Also dafür vielen, vielen Dank, Götz, Charles, auch euch vielen Dank. Und mir liegen noch so viele Fragen auf der Zunge. Ja, was ist eigentlich Träumen? Ja, könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde philosophisch drüber diskutieren in dem Zusammenhang. Aber das lassen wir an der Stelle. Aber wer weiß, gibt ja noch viele andere Tage, die mit Sendungen gefüllt werden könnten. Also Hannes, sehr gerne können wir dieses Gespräch auch fortführen. Ich fand das sehr spannend. Ja. Für den Einstieg. Ja, und beim nächsten Mal kommen wir ja dann ein bisschen tiefer.
Die Traumkonferenz, die Traumfabrik.
Genau, ja. Nee, hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, vielen Dank.
Also vielen Dank euch und liebe Zuschauer, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.